Ja, herzlich willkommen zurück zu Young Corporate, dem Rechtspodcast für Gründer und Gründerinnen. Mein Kollege Tobias Keller und ich dürfen heute unsere Kollegin Maria Huxoll begrüßen zu unserer ersten Expertenfolge. Hallo Maria.
Hallo ihr beiden.
Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, heute die erste Expertenfolge mit dir aufzunehmen. Das sind dann Folgen, in denen wir immer Kolleginnen und Kollegen von FGS um ein Gespräch bitten und dann quasi so einen kleinen Ritt durch ihr Spezialgebiet zu machen. Und du hast uns heute das Thema Bewertung mitgebracht. Wäre prima, wenn du nochmal kurz vorab etwas zu deiner Person sagen könntest und dann würden wir ins Thema einsteigen.
Gerne. Ja, ich bin jetzt seit etwa 10 Jahren bei FGS in der Bewertungsabteilung und wir machen allgemeinen Bewertungsgutachten, vor allen Dingen für steuerliche Zwecke, für rechtliche Zwecke, aber auch im Rahmen von Jahresabschlüssen und solchen Themen. Und da bin ich vor 5 Jahren ungefähr los, das erste Mal mit Startups in Berührung gekommen. Und das hat mich schon sehr, sehr fasziniert, das ganze Thema. Also die Gründung, auch die besonderen Bewertungsthemen, die damit zusammenhängen, weil sie sich natürlich schon nochmal stark von einem klassischen Mittelständler unterscheiden. Und so bin ich eben an das Thema drangekommen und habe mich jetzt immer weiter reingefuchst sozusagen. Und es sind auch immer mehr Fälle einfach geworden, die bei uns dann in der Bewertungsabteilung angekommen sind, wo Bewertungen von Startups erforderlich sind.
Ja, dann lass uns gerne mal direkt ins Thema einsteigen. Thema Bewertung. Du machst das ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Was sind so die klassischen Bewertungsanlässe, die man bei Startups hat?
Genau, also die Bewertungsanlässe sind, ich glaube, das ist das, was jedem Gründer erstmal einleuchtet und vielleicht auch schon aufgetreten ist. Es ist so der klassische Investorenbeitritt oder die Secondary Transaction, also wenn bereits bestehende Anteile unter den Gesellschaftern gehandelt werden oder eben an neue Gesellschafter verkauft werden. Das sind jeweils Bewertungsanlässe, wo meistens fremde Dritte mit dabei sind, eben die Investoren und die Gründer oder neue Investoren und alte Investoren. Es gibt aber auch eben Bewertungsanlässe, wo keine Transaktion mit Dritten dahinter steht. Und das sind dann die Fälle, wo wir vor allen Dingen als Gutachter tätig sind. Das sind so Anlässe wie Beteiligungsprogramme, die für die Gründer oder die Mitarbeiter aufgelegt werden. Da geht es dann meistens darum, die so zu beteiligen, dass sie in die Bewertung, in die Beteiligung wertmäßig hereinwachsen und nicht schon zu Anfang direkt ein dickes Wertpaket geschenkt bekommen, in Anführungsstrichen, was dann auch steuerlich relevant ist, sondern dass man eben sagt, man will sie für ihre zukünftige Leistung incentivieren, indem man ihnen Anteile mit negativen Liquidationspräferenzen beispielsweise gibt oder Optionsprogramme auflegt. Gerade für Mitarbeiter ist das besonders beliebt in dem Bereich. Und ein zweiter großer Punkt in dem Zusammenhang ist die Strukturierung der Beteiligung der Gründer. Das heißt, viele Gründer halten ihre Beteiligung ja erstmal im Privatvermögen, wenn man klein anfängt, ja auch durchaus vernünftig, wenn das Startup dann erfolgreich ist und auch im Wert sich entsprechend entwickelt, ist es steuerlich ja nicht immer das Sinnvollste, die Beteiligung weiter im Privatvermögen zu halten. Und dann geht es eben darum, zu gucken, wie man diese Startup-Beteiligungen sinnvoll in eine Holding-Struktur beispielsweise übertragen kann. Und da sind in der Regel auch Bewertungsgutachten erforderlich. Genau, und dann gibt es noch so Sonderfälle wie familienrechtliche Auseinandersetzungen, wie Zugewinnausgleich zum Beispiel.
Mhm. Das heißt, man kann es eigentlich einteilen in Early-Stage-Bewertungen in der Startup-Phase, also in der ersten Startup-Phase, dann eher so Later-Stage, dann Exit. Und dann gibt es natürlich immer noch anlassbezogene Bewertungen, die mal zwischendurch oder später irgendwie stattfinden können.
Ne? Ich würde bei der Early Stage anfangen, also chronologisch mal durchgehen. Haben die Startups ja regelmäßig noch kein operatives Geschäft oder keine nennenswerten Cashflows oder es gibt keine Public Figures zum Beispiel. Wie bewertet man Startups in diesem Zeitpunkt?
Ja, also Early Stage ist sicherlich das Schwierigste, die Startups da zu bewerten, wie ihr schon richtig gesagt habt. Es ist meistens noch nicht viel vorhanden, außer der Geschäftsidee. Man hat vielleicht schon mal ein bisschen was investiert, ein bisschen was entwickelt, Software programmiert, aber es fehlt das, was für die Bewertung wichtig ist, meistens also klassisch die Bestätigung am Markt. Das ist häufig noch nicht da. Das ist ja auch so die Phase der, ich sag mal, Business Angel Investoren, Seed Investoren. Da muss man sagen, diese Investoren, wenn die einsteigen, die orientieren sich stark an dem, was ihre eigenen Bewertungsmodelle und Wertvorstellungen sind. Und im Early Stage Bereich kann man sagen, naja, was ist denn vielleicht bislang schon investiert worden an Beträgen, dass man sich daran so ein bisschen orientiert, beziehungsweise welche Kosten sind den Gründern bislang entstanden. Man kann versuchen, sich über Multiple-Bewertungen so ein bisschen ranzuhangeln, wenn zum Beispiel schon Umsatz da ist, dass man umsatzbasierte Multiples sich anschaut oder nicht finanzielle Kennzahlen, die sich dann aus dem jeweiligen Geschäftsmodell ergeben, also irgendwie Website-Aufrufe oder irgendwie solche Geschichten, Bestellanzahlen, dass man sich da irgendwas raussucht, was eben für das jeweilige Startup passt. Was in dem Bereich noch sehr selten ist, an Bewertungsmethoden, was man da sehr selten sieht, weil es einfach zu dem Zeitpunkt noch kaum anwendbar ist, sind ergebnisorientierte Multiplikatoren oder DCF- und Ertragswertbewertungen, was einfach daran liegt, dass zu dem Zeitpunkt meistens noch keine positiven Ergebnisse da sind, das auch in der Regel noch eine Weile dauert, bis die kommen. Wenn es zu dem Zeitpunkt schon Planungsrechnungen gibt, was auch in vielen Fällen einfach nicht der Fall ist, aber wenn sie da sind, sind sie meistens wenig belastbar, beziehungsweise haben einfach noch eine hohe Unsicherheit. Es ist selbst das erste Planjahr, das zweite Planjahr, was bei einem etablierten Mittelständler schon recht gut prognostizierbar ist, ist bei einem Startup im Early Stage natürlich ein bisschen wie Lotto spielen. Genau, deswegen sieht man die an der Stelle relativ selten und diese sehr frühen Investoren gehen eben sehr stark mit ihren eigenen Erwartungshaltungen da dran oder haben so bestimmte Quoten, dass sie sagen, okay, ich investiere maximal einen bestimmten Betrag und erwarte dafür aber maximal eine bestimmte Beteiligungshöhe, was dann implizit eine gewisse Bewertung natürlich nach sich zieht. Aber man muss an der Stelle auch aufpassen, weil im Early-Stage-Bereich geht es auch los, dass die Liquidationspräferenzen Einzug halten in die ganzen Shareholder Agreements und Investment Agreements. Und die Liquidationspräferenzen dienen den Investoren eben dazu, ihr Investment abzusichern, indem sie sich über die Liquidationspräferenzen eben zusichern, wenn irgendwann mal ausgeschüttet wird oder ein Exit stattfindet, also irgendwie Geld da ist, was zu verteilen ist, dann legen die Liquidationspräferenzen eine Verteilungsreihenfolge fest. Und natürlich sind immer die zuletzt eingestiegenen Investoren die ersten, die was bekommen. Und da muss man natürlich aufpassen, je früher das Unternehmen in der Entwicklung ist, desto höher ist die Bedeutung dieser Liquidationspräferenzen für die Investoren und natürlich auch für die Bewertung. Weil Investorenanteile mit Liquidationspräferenzen haben einen anderen Wert als Gründeranteile beispielsweise ohne Liquidationspräferenzen. Und da muss man eben aufpassen. Da kommen immer diese schönen hochgerechneten Unternehmenswerte her, wenn man dann sieht, wer gerade wieder ein Einhorn geworden ist. Das ist genau das Problem hinter diesen Einhornbewertungen sozusagen, dass immer die letzte Finanzierungsrunde hochgerechnet wird auf die gesamten Anteile, die da sind, ohne Berücksichtigung dieser Liquidationspräferenzen und damit ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass nicht alle Anteile den gleichen Wert haben. Und das ist sehr Startup-spezifisch.
Ja, vielleicht noch ein, zwei Dinge zum Thema Liquidationspräferenz aus rechtlicher Sicht. Wenn man den Begriff so noch nie gehört hat, mag der Wortlaut vielleicht irreführend sein, da er einen Vorzug im Fall der Liquidation oder Auflösung des Startups suggeriert. Aber so ist es ja nicht. Unter Liquidationspräferenz versteht man vielmehr alle Arten von Vorzügen, wie zum Beispiel auch im Fall der Veräußerung der Mehrheit der Anteile oder der Mehrheit der Vermögenswerte des Startups. Und eben in einem solchen Veräußerungsfall muss dann auch das Verhältnis von Liquidationspräferenz und Garantiehaftung Freistellung beachtet und genau geprüft werden. Denn wenn der durch die Liquidationspräferenz bevorzugte Investor es ablehnt, Garantien in Bezug auf das operative Geschäft des Startups zu nehmen, was ja der Regelfall ist, und diese dann von dem Management abgegeben werden sollen, kann es zu unbilligen Ergebnissen führen. Hier sollte dann vermieden werden, dass der Übernehmer der Garantie und damit derjenige, der das Haftungsrisiko trägt, im Regelfall das Management, bei der Erlösverteilung wegen der Liquidationspräferenz dann leer ausgeht oder auch sonst die Haftung gar nicht tragen kann. Hier sollte dann durch anderweitige vertragliche Gestaltung entsprechend Vorsorge getroffen werden. Darauf sollten dann die Gründer in einem solchen Fall achten.
Vielleicht nochmal kurz zu den Bewertungsmethoden im Early-Stage-Bereich. Oft wird dann ja wahrscheinlich die Multiple-Bewertung genommen. Vielleicht kannst du da nochmal kurz ausführen, was das genau ist, woran orientiert sich das, also an welchen Umsatzbestandteilen und wie ermittelt sich dieser Multiple? Ne?
Gerne. Multiple-Bewertungen sind, der Bewerter nennt sie gerne vereinfachte Preisfindungen, aber man muss dazu sagen, wenn man es richtig macht, sind sie genauso kompliziert wie eine DCF- oder Ertragswertbewertung. Dem liegt im Prinzip ein Vergleichsgedanke dahinter. Man versucht im Prinzip von einem Unternehmen, was beispielsweise börsennotiert ist, zu sagen, okay, ich habe hier einen Unternehmenswert auf Basis der Marktkapitalisierung zum Beispiel und eine Ergebniskennzahl oder eine Umsatzerlöse und setze die ins Verhältnis zueinander und habe dann im Prinzip ein Multiple, das sich ergibt aus Marktkapitalisierung beispielsweise als Equity-Wert oder Enterprise Value als Gesamtunternehmenswert und den dann setzt man ins Verhältnis zu zum Beispiel dem Umsatz des ersten Planjahres oder des aktuellen Jahres oder dem Ergebnis vor Zinsen und Steuern, dem EBIT. Oder man kann das eben auch ins Verhältnis setzen zu nicht finanziellen Kennzahlen, wie ich nehme jetzt mal als Beispiel Website-Aufrufe oder Bestellungen, je Website-Aufruf oder sowas und versucht eben über diese Vergleichsrelationen dann einen Wert abzuleiten, indem ich sage, naja, ich kann dieses Multiple für ein Unternehmen bestimmen, dessen Wert ich kenne, indem ich beispielsweise Enterprise Value durch EBIT teile und kann dann für das Unternehmen, für das ich den Unternehmenswert suche, den Unternehmenswert nicht kenne, aber das EBIT kenne, sagen, okay, wenn ich da folgendes EBIT habe, darauf mein Multiple anwende, dann impliziert das im Prinzip aus dem Vergleich mit den börsengehandelten Unternehmen zum Beispiel, dass das einen gewissen Unternehmenswert hat. Im Early-Stage-Bereich ist es natürlich schwierig, das Ganze auf Basis von Börsen-Multiples zu machen, weil ein Early-Stage-Startup mit einem börsennotierten Unternehmen zu vergleichen. Ich glaube, da ist allen klar, dass der Vergleich sehr schnell hinken wird. Aber gerade die Investoren investieren natürlich nicht nur in ein Startup, sondern haben in der Regel ein recht breites Portfolio und bilden Multiplikatoren dann auf Basis ihrer Erfahrungen, die sie da gemacht haben. Das heißt also auch Investorenbeitritt und Secondary Transactions sind seltener Fälle, in denen wirklich Gutachten durch Dritte erstellt werden, weil eben die Investoren häufig mit ihren eigenen Wertvorstellungen und ihren eigenen Bewertungsmodellen an der Stelle arbeiten.
Ja, du hast es gerade angesprochen, dass die Investoren regelmäßig ein breiteres Portfolio haben. Wie unterscheiden sich denn hier Bewertungen durch strategische Investoren oder reine Finanzinvestoren?
Ich glaube, von den Modellen her werden die sich wenig unterscheiden, aber ich habe natürlich unterschiedliche Komponenten, die ich in den Wert mit einpreise. Und das große Stichwort sind an der Stelle natürlich Synergien. Reine Finanzinvestoren zielen ja nur auf den finanziellen Gewinn ab und versuchen eben die Beteiligung, soweit es geht, finanziell zu optimieren, haben aber kein Interesse sozusagen am tatsächlichen Geschäftsmodell, das irgendwie weiterzuentwickeln und zu fördern. kein originäres Interesse an dem Geschäftsmodell. Und die werden deswegen keine Synergien realisieren können und wollen und werden die natürlich entsprechend auch in der Bewertung nicht einpreisen. Wohingegen strategische Investoren eher auf Synergien abzielen, und zwar zum einen natürlich auf Synergien zwischen den verschiedenen Startups in ihrem Portfolio. Es gibt aber auch mittlerweile mehr und mehr Corporate Venture Zweige. Das sind dann etablierte Unternehmen, die sagen, naja, diese ganze Venture- und Startup-Geschichte, das ist spannend, da können wir noch investieren und was lernen, und die eben selbst eigene Startups entweder entwickeln oder dann als Investoren dort eintreten, und die investieren natürlich häufig in Startups, die zu ihrem eigenen Geschäftsmodell passen, um da Synergien heben zu können, und die werden dann entsprechend natürlich auch in der Bewertung berücksichtigt.
Prima, vielen Dank. Damit würden wir dann zur nächsten Phase kommen, also Later-Stage-Bewertung. Welche Bewertungsmethoden sind da vor allen Dingen im Fokus? Wahrscheinlich wird sich die Multiple-Bewertung ja auch dort irgendwie oft anbieten, aber wahrscheinlich kommt daneben dann noch DCF und Ertragswertbewertung.
Genau, das, also Later-Stage, da ist das Unternehmen jetzt schon so langsam am Markt angekommen und nähert sich auch der Gewinnschwelle oder hat die Gewinnschwelle erreicht. Und damit habe ich natürlich ganz andere Ansätze, um da zu bewerten. Das heißt, ich kann meine Multiple-Bewertungen weitermachen, habe aber jetzt eine größere Palette sozusagen an Multiples, die ich anwenden kann, weil ich eben auch ergebnisorientierte Multiples wie EBITDA oder EBIT-Multiples anwenden kann, die vorher noch nicht möglich waren, weil keine Gewinne da waren. Also mit einem negativen EBIT kann ich kein Multiple rechnen. Und auch die DCF- und Ertragswertbewertungen rücken jetzt mehr in den Fokus, weil die Planungsrechnung, also jetzt häufig eine Planungsrechnung da ist und zum anderen die Planungsrechnung belastbarer wird. Also sie ist immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist vergleichbar mit einem etablierten Unternehmen, was auf eine lange Unternehmenshistorie zurückblicken kann, aber sie ist belastbarer als im Early Stage, das kann man sicherlich so sagen. Sie enthält aber immer noch Umsetzungsrisiken, und das wissen natürlich auch die Venture-Investoren, die. Und da unterscheidet sich so ein bisschen die Venture-Bewertung von der klassischen Unternehmensbewertung. Im Venture-Bereich werden ja auch DCF- und Ertragswertbewertungen gerechnet, aber die Umsetzungsrisiken, die noch in der Planungsrechnung enthalten sind, die werden eben von den Venture-Investoren durch höhere Kapitalisierungszinssätze kompensiert. Das heißt, wenn wir normalerweise sagen, ich bewerte einen Mittelständler auf Basis der Planungsrechnung im Rahmen einer Ertragswertbewertung zum Beispiel, dann sieht man da Zinssätze im Bereich, ich sag mal so 7-10% als Kapitalisierungszinssätze. Im Venture-Bereich bin ich eher bei 15-25% oder sogar noch höher, je nachdem, wie der Entwicklungsstand des Startups ist und wie hoch die Venture-Investoren die Risiken der Planungsrechnung einschätzen. Und damit wird das Ganze dann wieder ein bisschen eingefangen. Im Later-Stage-Bereich ist es so, dass auch die Liquidationspräferenzen immer noch eine Bedeutung haben. Deswegen sieht man das auch, dass in den Beteiligungsverträgen, also auch wenn man jetzt mittlerweile in der Serie K der Preferred Shares angekommen ist, also wirklich ein sehr gut und reichlich gewachsenes Startup hat. Selbst zu dem Zeitpunkt wird man noch eben diese Unterscheidung in die unterschiedlichen Anteilsklassen mit Liquidationspräferenzen finden. Also die sind immer noch nicht rausgewachsen aus diesem Thema.
Ja, vielen Dank, Maria. Dann würde ich sagen, leiten wir über zum Thema Exit. Ich nehme an, dass wir dann schon wieder fast beim Vergleich mit gewachsenen Unternehmen sind, dass wir da uns stärker auf DCF-Methode und Ertragswertmethode verlassen können. Oder wie siehst du das? Oder?
Genau.
Erklär es uns
Ja,
gern.
genau. Also das ist völlig richtig. Also beim Exit sind wir jetzt schon an dem Punkt, an dem man sagt, na, da sind wir jetzt, ist auch das Startup langsam vergleichbar mit einem Mittelständler oder etablierten Unternehmen. Das heißt, ich habe hier die klassischen Unternehmensbewertungsmethoden, die ich anwende, Multiple-Bewertungen als vereinfachte, in Anführungsstrichen vereinfachte Wertfindung und DCF- und Ertragswertbewertungen auf Basis der Planungsrechnung. Jetzt ist es dann meistens auch so, dass die Umsetzungsrisiken der Planungsrechnung nicht mehr so hoch sind und dass man jetzt auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen normale Kapitalkosten, normale Kapitalisierungszinssätze verwenden wird, weil einfach diese enorme Schwankungsbreite der Planungsrechnung sich deutlich reduziert hat. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch so, dass die Unternehmenswerte des Startups und auch das Startup in Summe meistens aus den Liquidationspräferenzen herausgewachsen ist. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt haben die meistens an Bedeutung verloren, weil die Liquidationspräferenzen so ausgestaltet sind, dass sie die Verluste der Investoren vor allen Dingen für niedrige Bewertungen reduzieren sollen. Und es gibt meistens einen Punkt, zumindest rechnerisch einen Punkt, ab dem, wenn der Unternehmenswert den überschreitet, erledigt sich sozusagen die Liquidationspräferenz von der Bedeutung her, weil einfach das für alle Beteiligten das Gleiche rauskommt, ob ich nach Liquidationspräferenz oder pro Rata verteilen würde. Genau, also die haben zu diesem Zeitpunkt meistens ihre Bedeutung verloren.
Ich nehme an, das war jetzt schon sehr ausführlich und auch schwere Kost für Gründer, die uns hier zuhören. Vielleicht gebe ich noch kurz auf die nicht transaktionsbezogenen Bewertungsanlässe ein. Du hast sie schon am Anfang genannt. Das sind zum Beispiel familienrechtliche Auseinandersetzungen oder Mitarbeiterprogramme. Unterscheiden sich hier die Bewertungsmethoden stark von denen, die in den transaktionsbezogenen Anlässen Anwendung finden?
Nein, nicht stark. Also es ist grundsätzlich sind es die gleichen Methoden, die zur Anwendung kommen, weil ich sag mal, der betriebswirtschaftliche Gedanke dahinter natürlich immer der gleiche ist und sicher je nach Entwicklungsstand des Startups auch eine gewisse Begrenzung der Möglichkeiten, der Bewertungsmöglichkeiten einfach ergibt. Das heißt, die Methoden sind grundsätzlich üblich und vergleichbar zwischen den beiden Varianten, also Investorenbeitritt oder Anlässe ohne externe Transaktionen. Was man vielleicht berücksichtigen muss in dem Zusammenhang ist, wenn ich eine Bewertung für steuerliche Zwecke mache, das ist so klassisch, Strukturierung der Beteiligung der Gründer, also dieser Gedanke, ich möchte in eine Holding-Kapitalgesellschaft rein, da muss ich ein bisschen gucken. Was ist das Finanzamt gewohnt zu sehen an Bewertungen? Und da muss man sagen, Multiple-Bewertungen kommen da nicht so gut an. Da wird man sich eher dann im Early-Stage-Bereich beispielsweise einer kostenorientierten oder substanzorientierten Bewertung halten, im Later-Stage-Bereich dann eher Richtung DCF- und Ertragswertbewertung gehen. Und was im steuerlichen Bereich beispielsweise auch ein bisschen schwierig ist, sind die angesprochenen hohen Kapitalisierungszinssätze im Later-Stage-Bereich von 15 bis 25%. Da muss man dann teilweise mit den Startups eben zusammenarbeiten und muss gucken, ein bisschen für das Thema sensibilisieren und dann entsprechend gucken, wie man eben der Planungsrechnung gegebenenfalls Anpassungen vornehmen kann, dass das Chancen- und Risikoprofil zwischen Planungsrechnung und Kapitalisierungszinssatz aber weiterhin passt, weil es natürlich auch nicht richtig ist, die Planungsrechnung mit hohen Umsetzungsrisiken, aber hohen Gewinnpotenzialen einfach mit den niedrigen Kapitalisierungszinssätzen zu diskontieren, die das Finanzamt in der Regel kennt.
Prima, dann herzlichen Dank, Maria, für diese tollen Ausführungen zur Bewertung. Ich nehme stark an, dass wir nochmal irgendwann eine Follow-up-Folge machen und nochmal vielleicht in die ein oder andere Bewertungsmethode tiefer einsteigen, um die dann nochmal im Detail zu erläutern. Und für heute, glaube ich, haben wir aber einen ganz guten Überblick gegeben. Und ja, damit herzlichen Dank und an die Zuschauer ein, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und das Thema Bewertung ein bisschen vorstellen durfte für die Gründer. Und ich hoffe, damit ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht zu haben, was die Bewertungsthemen bei den einzelnen Anlässen angeht.
Ja, vielen Dank, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal.